Also wer mitschauen möchte, wir sind in Apostelgeschichte 26 ab Vers 1. König Agrippa sprach zu Paulus: Es ist dir erlaubt, für dich zu reden. Da streckte Paulus die Hand aus und verteidigte sich so: Ich schätze mich glücklich, König Agrippa, mich heute vor dir verantworten zu dürfen, wegen aller Anklagen, die die Juden gegen mich erheben, da du ja alle Gebräuche und Streitfragen der Juden genau kennst. Darum bitte ich dich, mich geduldig anzuhören. Mein Lebenswandel von Jugend auf, den ich von Anfang an unter meinem Volk in Jerusalem führte, ist allen Juden bekannt. Da sie mich von früher her kennen, wenn sie es bezeugen wollen, dass ich nach der strengsten Richtung unserer Religion gelebt habe als ein Pharisäer. Und jetzt stehe ich vor Gericht wegen der Hoffnung auf die Verheißung, die von Gott an die Väter ergangen ist, zu welcher unsere 12 Stämme durch Tag und Nacht anhaltenden Gottesdienst zu gelangen hoffen. Wegen dieser Hoffnung werde ich, König Agrippa, von den Juden angeklagt. Warum wird es bei euch für unglaublich gehalten, dass Gott Tote auferweckt? Ich habe zwar auch gemeint, ich müsste gegen den Namen Jesu des Nazareners viel Feindseliges verüben, was ich auch in Jerusalem tat, und viele der Heiligen ließ ich ins Gefängnis schließen, wozu ich von den obersten Priestern die Vollmacht empfangen hatte. Und wenn sie getötet werden sollten, gab ich die Stimme dazu. Und in allen Synagogen wollte ich sie oft durch Strafen zur Lästerung zwingen, und über die Maßen wütend gegen sie verfolgte ich sie sogar bis in die auswärtigen Städte. Als ich dabei mit Vollmacht und Erlaubnis von den obersten Priestern auch nach Damaskus reiste, da sah ich mitten am Tag auf dem Weg, o König, vom Himmel her ein Licht, heller als der Glanz der Sonne, das mich und meine Reisegefährten umleuchtete. Als wir aber alle zur Erde fielen, hörte ich eine Stimme zu mir reden und in hebräischer Sprache sagen: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Es wird dir schwer werden, gegen meinen Willen anzukämpfen. Ich aber sprach: Wer bist du, Herr? Er aber sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber steh auf und stelle dich auf deine Füße, denn dazu bin ich dir erschienen, um dich zum Diener und Zeugen zu bestimmen für das, was du gesehen hast, und für das, worin ich mich dir noch offenbaren werde. Und ich will dich erretten von dem Volk und den Heiden, unter die ich dich jetzt sende, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Daher, König Agrippa, bin ich der himmlischen Erscheinung nicht ungehorsam gewesen, sondern ich verkündigte zuerst denen in Damaskus und in Jerusalem und dann im ganzen Gebiet von Judäa und auch den Heiden, sie sollten Buße tun und sich zu Gott bekehren, indem sie Werke tun, die der Buße würdig sind. Deswegen ergriffen mich die Juden im Tempel und suchten mich umzubringen. Aber da mir Hilfe von Gott zuteil wurde, so stehe ich fest bis zu diesem Tag und lege Zeugnis ab vor Kleinen und Großen und lehre nichts anderes, als was die Propheten und Mose gesagt haben, dass es geschehen werde. Nämlich, dass der Christus leiden müsse und dass er als der Erstling aus der Auferstehung der Toten Licht verkündigen werde dem Volk und auch den Heiden. Als er aber dies zu seiner Verteidigung vorbrachte, sprach Festus mit lauter Stimme: Paulus, du bist von Sinnen. Das viele Studieren bringt dich um den Verstand. Er aber sprach: Hochedler Festus, ich bin nicht von Sinnen, sondern ich rede wahre und wohlüberlegte Worte. Denn der König versteht dies sehr wohl. An ihn richte ich meine freimütige Rede. Denn ich bin überzeugt, dass ihm nichts davon unbekannt ist. Denn dies ist nicht im Verborgenen geschehen. Glaubst du den Propheten, König Agrippa? Ich weiß, dass du glaubst. Da sagte Agrippa zu Paulus: Es fehlt nicht viel und du überredest mich, dass ich ein Christ werde. Paulus aber sprach: Ich wünschte mir von Gott, dass über kurz oder lang nicht allein du, sondern auch alle, die mich heute hören, solche würden, wie ich bin, ausgenommen diese Fesseln. Das ist das Wort Gottes.
Vielen Dank, Claudia, und einen schönen guten Morgen. Frohe Ostern. Christus ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Super. Und das freut uns. Ich möchte kurz hinweisen, dass der Grund, warum wir Apostelgeschichte 26 heute Morgen anschauen und nicht 1. Korinther 15, so wie im letzten Gemeindemail angekündigt, der Fehler liegt nicht bei Renate, sondern das liegt ganz allein an mir. Das wollte ich klarstellen. Und ich würde euch einladen, die Apostelgeschichte 26 einfach offen zu halten. Und ich möchte gern beten, bevor wir loslegen, dass Gott uns helfen möge, sein Wort zu hören. Vater im Himmel, ich danke dir für dein lebendiges Wort, für dein Reden, dass dein Reden wirksam ist in unseren Herzen, in unseren Gedanken, in unserem Fühlen, in unserem Handeln, weil dein Geist in uns lebt und wohnt. Und so wollen wir dich bitten, dass du uns gnädig bist, dass wir das Wirken deines Geistes in deinem Wort erleben dürfen, dass wir verändert werden durch die Wahrheit deines Wortes und dass wir Freude finden an dir. Und wir danken dir dafür in Jesu Namen. Amen. Josef? Jawohl. Ups, eins zu weit. Jawohl, alles klar. Vielen Dank. Wir haben auf Ostern hin diesen Flyer nachdrucken lassen, um mit Leuten ein bisschen ins Gespräch zu kommen darüber, worüber sich Menschen an Ostern so freuen. Und hier sehen wir verschiedene Dinge, die hier angegeben sind, über die wir uns an Ostern freuen können. Ja, ausschlafen zum Beispiel. Das ist in meiner Realität leider nur eine theoretische Sache, aus verschiedenen Gründen. Nee, Schokohasen schlachten, das steht mir heute noch bevor. Auf das freue ich mich sehr, weil mein Sohnemann mich heute Morgen schon mit einem Schokohasen beschenkt hat, den ich heute noch schlachten werde. Serienmarathon, super Sache, wenn man wach bleiben kann. Ich freue mich heute Abend noch auf eine Star Trek Picard-Serie, die ich mir heute noch reinziehen werde. Ein Marathon wird es nicht werden, ist auch unrealistisch. Und noch viele andere Dinge gibt es natürlich, über die wir uns an Ostern freuen, oder? Ich sehe, wir haben Besuch aus der Steiermark. Dank Ostern. Schön, dass ihr da seid. Und als Christen freuen wir uns natürlich ganz besonders darüber, dass Jesus lebt. Obwohl die gefühlte Realität, und das ist, was der Flyer am Ende aussagen möchte, die gefühlte Realität ist eine andere, nämlich, dass es uns Menschen einfacher fällt, uns über einen Schokohasen zu freuen, als über die Auferstehung. Das ist die gefühlte Realität. Und das ist aber nur deswegen so, weil wir nicht verstehen, was die Auferstehung wirklich bedeutet. Ohne Auferstehung gibt es nämlich nicht nur kein Ostern, ohne Auferstehung gäbe es überhaupt kein Christentum. Am Ende ist es nämlich die Tatsache der Auferstehung, mit der die Gültigkeit des christlichen Glaubens steht oder fällt. Wenn wir bezeugen wollen, dass das Christentum mehr als nur Wunschdenken ist, auf mehr als einen Mythos oder eine Legende basiert, dann ist es die Tatsache der Auferstehung, die dem christlichen Glauben seine Gültigkeit, seine Glaubwürdigkeit, seine Einzigartigkeit verleiht. Ostern, die Tatsache der Auferstehung, verleiht dem Christentum seine Echtheit. Ohne die Auferstehung wäre ich meinen Job los. Aber noch viel schlimmer, ohne die Auferstehung wäre das Christentum völlig bedeutungslos. Die Tatsache der Auferstehung ist der Grund, warum wir zuversichtlich glauben können. Und das ist ja die Predigtreihe, die uns durch das ganze apostolische Glaubensbekenntnis nimmt eines der bedeutendsten Bekenntnisse der frühen Kirche. Und so überrascht es uns auch überhaupt nicht, dass auch darin die Tatsache der Auferstehung verankert ist. Ich glaube an Jesus Christus, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Die Auferstehung ist der Grund, warum wir zuversichtlich glauben können. Und die Auferstehung ist auch der Grund, warum das Christentum trotz heftigen Widerstands nicht tot zu kriegen war. Praktisch alle Apostel, ja, das sind die ersten Botschafter des christlichen Glaubens. Praktisch alle Apostel, bis auf einen, sind eines gewaltsamen Märtyrertods gestorben. Wegen ihres Glaubens. Ja, die Botschaft der Auferstehung hat damals nämlich wenig Freude bewirkt, sondern vielmehr Widerstand, Empörung, Verachtung, Verfolgung und Hass. Wir waren diese Woche in Berlin auf einem Treffen der ECM zusammen mit Familie Hämmerle und Familie Tröster aus der FEG. Und wir haben unter anderem das Pergamon-Panorama-Museum besucht in Berlin. Das ist eine ganz beeindruckende 360-Grad-Darstellung der antiken Stadt Pergamon aus dem 2. bis 1. Jahrhundert vor Christus. Und wenn man da hineingeht, dann kann man in diesem riesen Zylinder, in dem man sich befindet, auf diesen Turm hier klettern. Das sieht man da ganz links. Da steht man auf der obersten Etage dieses Turms und dann kann man rundherum das Panorama über ganz Pergamon betrachten, so wie Pergamon damals ausgesehen und auch gelebt hat. Das war ganz, ganz spannend. Man hat dann einen Audioguide bekommen mit so Kopfhörern und dann hat man sich hineinnehmen lassen können in diese Kultur, in diese Geschehnisse dieser antiken Stadt hinein. Und das Hauptaugenmerk Pergamons damals war der Pergamon-Altar. Und das ist eigentlich auch die Hauptattraktion des Pergamon-Museums in Berlin. Und dort sieht man, wie die Menschen damals den Göttern geopfert haben. Das war ein kultisches Zentrum des damaligen Glaubens. Und man sieht, wie eine ganze Kultur, wenn man das Ganze rundherum da sieht, wie eine ganze Kultur durch und durch geprägt war durch diesen damaligen Götterkult. Und es war einfach enorm imposant, wie das gebaut war und wie viel Kunst da hineingeflossen ist, wie viel Aufwand. Und man kann sich richtig vorstellen, wie die Leute ergriffen waren von diesem Götzenkult damals. Das war alles so imposant. Und du kannst dir vorstellen, wie erfreut die Leute damals über jeden war, der in diesem Kontext aufstand und sagte, Jesus Christus ist von den Toten auferstanden, er ist der einzige und beglaubigte Gott. Du kannst dir vorstellen, wie das da angekommen ist, wenn du dir das hier ansiehst. Das ist nicht nur den Hellenisten damals oder den Römern sauer aufgestoßen, sondern auch den Juden, wie wir wissen. Ja, die Botschaft der Auferstehung hat Weltanschauungen in Frage gestellt, die so verwoben waren in das tägliche Leben der Menschen. Kein Wunder, dass der Apostel Paulus sich mehr als einmal vor Gericht dafür verantworten musste, dafür, dass er den gekreuzigten und auferstandenen Jesus verkündigt hat. Sein Opfertod am Kreuz hat alle anderen Opfer, alle Altäre, egal wie imposant sie gewesen waren, einfach überflüssig gemacht. Seine Auferstehung von den Toten hat ihn zum alleinigen und einzigen Vermittler zwischen Gott und uns Menschen erklärt. Und wenn du aufstehst und behauptest, Jesus ist der einzige Weg, das kommt nicht gut an, oder? Und einer dieser Momente, in dem Paulus sich für diese Botschaft verantworten musste, haben wir gerade gelesen in Apostelgeschichte 26. Hier ist eine Darstellung dieser Szene von Nikolai Borarewski, einem Künstler aus dem 19. Jahrhundert. Und hier sehen wir Paulus seine, wenn nicht die wichtigste Verteidigungsrede halten in der Apostelgeschichte. Er steht vor dem römischen Statthalter Porcius Festus, das ist dieser Kollege zu links, der nicht in Rot gekleidet ist, sondern der auf der linken Seite, das ist der Festus, und auch König Agrippa, der in der Mitte sitzt, daneben seine Schwester, das war Herodes Agrippa II., der König von Caesarea Philippi. Und Paulus wurde in den vorhergehenden Kapiteln in der Apostelgeschichte ja von den Juden schon der Unruhestiftung bezichtigt, als vermeintlicher Sektenführer und Tempelentweiher. Und wir wissen aber, dass Paulus nichts anderes getan hat, als den auferstandenen Christus zu verkündigen. Das ist, was er getan hat. Aber das war den Juden natürlich damals ein Dorn im Auge. Es ist ein religiöser Disput, der hier stattfindet, vor den großen Machthabern. Die Juden verlangten Paulus Tod und Paulus bekommt hier aber die Gelegenheit, sich vor dem Statthalter von Judäa und dem König zu verantworten. Und Paulus zeigt hier in dieser Begegnung, wie die Tatsache der Auferstehung dem Christentum Glaubwürdigkeit, Gültigkeit und Bodenständigkeit verleiht. Bodenständigkeit, um es in Vorarlberger Art und Weise auszudrücken. Bodenständiger Glaube, köriger Glaube. Und die Apostelgeschichte nimmt uns jetzt hinein in diese Anhörung. Und das erste von zwei Dingen, das Paulus hier tut, ist, dass er zeigt, dass in der Tatsache der Auferstehung die Hoffnung auf Frieden mit Gott liegt. Und zwar die einzige Hoffnung. Ja, Paulus beginnt seine Verteidigung und sagt in Vers 6, jetzt stehe ich vor Gericht wegen der Hoffnung auf die Verheißung, die von Gott an die Väter ergangen ist. Mit anderen Worten, Paulus steht vor Gericht wegen seines Glaubens. Gott hat Frieden verheißen. Es gibt eine Zukunft mit Gott. Und darüber waren sich auch alle einig. Alle Religionen reden von einer Zukunft mit Gott. Es gibt eine Zukunft mit Gott. Gott hatte es den Vätern, sagt Paulus, lange Zeit vorher schon versprochen. Darüber gab es keinen Zweifel. Der Unterschied war, was uns Menschen die Hoffnung auf eine Zukunft mit Gott gibt. Wie wir diese Zukunft mit Gott erlangen können. Worin diese Hoffnung auf eine Zukunft mit Gott liegt. Wie kann ich okay sein mit Gott? Wie kann ich Frieden haben? Und das ist die Frage der Religionen, oder? Was wird mich eines Tages in Frieden vor Gott stehen lassen? Was ist meine Hoffnung darauf, dass Gott mir eines Tages mit Wohlwollen begegnen wird? Wenn ich dieses irdische Leben fertig gelebt habe, was ist deine Hoffnung? Und für Paulus war es früher dieselbe Hoffnung für die ihn jetzt anklagen. Dieselbe Hoffnung auf die Verheißung. In Vers 7 sagt er, zu welcher unsere 12 Stämme durch Tag und Nacht anhaltenden Gottesdienst zu gelangen hofften. Das ist die Hoffnung, die sie alle gemeinsam hatten, Gottesdienst. Du tust, was du tun kannst für Gott, und dann wird Gott dich akzeptieren. Gottesdienst, Werke, Opfer. Du tust Gutes, du dienst Gott, und dann wird Gott dich akzeptieren. Und das haben wir auch gesehen, was in Pergamon passiert. Der ganze Tempelkult, der ganze Opferkult, die ganzen Leute, die Menschen, das ganze Geschäft um das Ganze herum hat davon gelebt, dass die Leute gedacht haben, ich opfere Gott und dann bin ich okay mit ihm. Und Paulus sagt selbst, er war darin der Größte gewesen, Gott zu dienen. Er sagt selber in Vers 5, jeder weiß, dass ich nach der strengsten Richtung unserer Religion gelebt habe als ein Pharisäer. Paulus war der Religiöseste unter ihnen allen gewesen. Aber etwas hat sich geändert. Eine neue Hoffnung für die er jetzt gerade stehen musste. Wegen dieser Hoffnung werde ich, König Agrippa, von den Juden angeklagt, sagt Paulus. Was ist deine Hoffnung? Auf eine Zukunft mit Gott? Das ist die Frage hier. Das ist die Frage aller Religionen. Und alle warten jetzt auf Paulus' Antwort. Was ist deine Hoffnung, Paulus? Was ist dein Glaube? Verteidige ihn. Und jetzt kommt die große Überraschung, oder? In Vers 8. Paulus beginnt nicht seinen Glauben oder seine Hoffnung zu erklären, geschweige denn zu verteidigen, sondern er stellt einfach eine Gegenfrage. Vers 8. Warum wird es bei euch für unglaublich gehalten, dass Gott Tote auferweckt? Das ist keine Verteidigungsrede, das ist eine Gegenfrage. Warum kommt Paulus jetzt mit dieser Gegenfrage? Das klingt auf den ersten Blick wie eine Ablenkung, oder? Das beherrschen unsere Kinder übrigens auch ganz gut, Ablenkungsmanöver. Wenn ich zu Kara sage, Kara, warum hast du den Häs nicht weggerummt? Ein kurzer Herr schob mir an und sagt, Papi, weißt du was? Und dann geht's los. Mit dem Fingerwickler. Dann fängt sie an zu erzählen oder fragen oder mir sagen, wie toll ich bin, wie lieb, dass sie mich hat. Und das funktioniert jedes Mal. Richtig gut, bis der Papi vergessen hat, was er eigentlich sagen wollte. Aber das ist nicht, was Paulus hier tut, ja? Der Paulus versucht hier nicht abzulenken. Paulus redet hier nicht von der Auferstehung, weil er ablenken möchte oder Ausflüchte sucht, sondern weil die Antwort auf die Frage der Religionen, wie kann ich okay sein mit Gott, in der Auferstehung ihre eindeutige Antwort findet. Die Tatsache der Auferstehung zeigt uns nämlich, durch Jesus Christus kann ich okay sein mit Gott. Die Auferstehung demonstriert Jesu Göttlichkeit. Sie bestätigt seine Lehren als glaubwürdig. Sie bezeugt die Wirksamkeit seines Sterbens am Kreuz zur Vergebung meiner, unserer Sünden. Die Auferstehung versichert uns, dass seine persönliche Vergebung, seine Gegenwart, seine Kraft in unserem Leben Tatsache sein kann. Und die Auferstehung garantiert uns neues Leben. In der Auferstehung zum neuen Leben, das er uns schenkt. Und das ist das Erste, was Paulus also macht. In der Tatsache der Auferstehung liegt die Hoffnung auf echten Frieden mit Gott. Ist, was Paulus hier sagt. Und das Zweite ist, dass in der Tatsache der Auferstehung Gottes eindeutiger Fingerzeig für eine suchende Menschheit liegt. Die Menschheit fragt sich seit jeher schon, wie kann ich mit Gott okay sein? Und zweifelsohne haben Menschen diese Frage ausgenutzt, um andere Menschen in die Irre zu führen oder sie sich unterwürfig zu machen durch irgendwelche religiösen Systeme. Ja? Jim Memory ist Teil der strategischen Leitung bei der ECM und er hat einen missiologischen Bericht herausgegeben, nach Umfragen aus dem Jahre 2021, wie es in Europa denn so mit dem Glauben insgesamt steht. Und das Interessante in diesem Bericht war, dass die Leute zwar das Interesse an institutioneller Religion, also ich sage jetzt mal insgesamt an der Kirche, verloren haben, aber nicht an der Spiritualität. Und das heißt, Leute sind vorsichtiger geworden mit Religion und sehnen sich aber nach Spiritualität, nach einer Begegnung mit Gott. Wir sind kritischer geworden als Menschen, was religiöse Systeme betrifft. Und das ist auch gut so, wenn man bedenkt, was im Namen der Religionen alles schon schiefgelaufen ist, oder? Aber es bleibt trotzdem bei der Frage, wie wir objektiv Gottes Wahrheit erkennen können, darüber, wie wir ihm in Frieden und Wohlwollen begegnen können. Diese Frage bleibt einfach offen. Und es wird deutlich, dass die Antwort auf diese Frage nicht von uns oder einem religiösen System kommen kann. sondern diese Antwort muss einfach von Gott selber kommen. Ja, persönliche Meinung oder persönliche Präferenz ist völlig irrelevant in der Frage, wie ich okay sein kann mit Gott. Von Gott selbst muss die Antwort kommen, oder? Wie ich okay sein kann mit Gott. Meine persönliche Meinung zählt nicht. Paulus' Meinung oder die Meinung irgendeines anderen Menschen zählt nicht in der Frage nach dem Frieden mit Gott. Und darum redet Paulus plötzlich von der Auferstehung. Denn das ist was von Gott und nicht von Menschen. Ja, theoretisch könnte es so viele Meinungen geben, wie Menschen auf dieser Erde sind. Aber Paulus sagt in Vers 9, ich habe auch gemeint, ich müsse gegen Jesus wettern. Er hat Jesu Nachfolger verfolgt. Aber persönliche Meinung ist irrelevant. Egal wie stark die Überzeugung dahinter ist. Und Paulus hatte sicher eine sehr, sehr starke Überzeugung. Er bezeugt in Verse 10 und 11, dass er so überzeugt war, dass er zuvor sogar Menschen darüber ins Gefängnis warf oder das Todesurteil verhängte. So überzeugt war Saulus gewesen, als er noch Saulus geheißen hat. Aber in der Frage nach Gott zählt persönliche Meinung nicht. Und persönliche Überzeugung ist irrelevant. Wir brauchen Gottes objektives Reden und Wirken und Handeln. Irgendein Hinweis Gottes. Mir kann jeder das Blaue vom Himmel erzählen. Ich brauche Gottes Reden. Deutlich. Klar. Und darum redet Paulus von der Auferstehung. Dem objektiven Fingerzeig Gottes in der Menschheitsgeschichte, den Paulus selbst ganz persönlich zu spüren bekommen hatte auf der Straße nach Damaskus. Und davon erzählt er jetzt auch Festus und Agrippa. Da griff Gott nämlich ein, genau genommen der auferstandene Jesus. Und Paulus erzählt weiter in Vers 12, als ich mit Vollmacht und Erlaubnis von den obersten Priestern nach Damaskus reiste, da sah ich mitten am Tag auf dem Weg, o König, vom Himmel her ein Licht, heller als der Glanz der Sonne, das mich und meine Reisegefährten umleuchtete. Als wir aber alle zur Erde fielen, hörte ich eine Stimme zu mir reden, in hebräischer Sprache sagen, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Ich aber sprach, wer bist du, Herr? Er aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Jesus? Der Gekreuzigte? Jesus, der Lebendige? Deutlich. Klar. Und hier ist Vers 15, wurde Paulus klar, dass seine Meinung irrelevant ist, weil Gottes objektives Reden klar machte. Jesus lebt. Jesus lebt. Und Saulus, der Christenverfolger, wird zu Paulus, dem Apostel und Evangelisten, weil er den auferstandenen Jesus gesehen und erlebt hat. Und von da an verkündigte er die Auferstehung Jesu und die Erfüllung der Hoffnung auf Frieden mit Gott durch Jesus. Weil wenn Jesus tatsächlich auferstanden ist, dann muss alles, was er gesagt hat und getan hat, die objektive Wahrheit sein. Das ist die einzig logische Schlussfolgerung. Ansonsten würde Gott ihn nicht derart bestätigen. So deutlich. So klar, oder? Die Auferstehung Jesu ist Gottes Siegel für die Wahrhaftigkeit Jesu Christi und damit des christlichen Glaubens und keine andere Religion. Keine kann auch nur annähernd ein derartiges Siegel aufweisen. Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und das ändert einfach alles. Meinungen sind irrelevant. Gott hat geredet, deutlich, klar, in der Auferstehung Jesu Christi. Das, Freunde, ist die Realität. Darum seit jeher, wann immer wir Christen den christlichen Glauben verteidigen, an irgendeinem Punkt landen wir unweigerlich bei der Auferstehung. Egal, ob die vorhergehende Frage die jungfräuliche Empfängnis war oder die Echtheit der Wunder Jesu. Am Ende ist es die Tatsache der Auferstehung, mit der die Gültigkeit des christlichen Glaubens steht oder fällt. Und so steht Paulus vor dem Statthalter Festus und König Agrippa und bezeugt die Tatsache der Auferstehung als Grundlage für seine Verkündigung, als Grundlage für die Hoffnung, die er verkündigt, als Grundlage für die einzige echte Religion, durch die wir Frieden mit Gott erlangen können. Und wir erleben jetzt hier zwei Reaktionen auf das, was Paulus hier sagt, oder? Wenn wir aufstehen und sagen, das Christentum ist der einzige Weg, dann reagieren Menschen. Und die erste Reaktion kommt von Festus im Vers 24. Wir sehen Festus hier links neben Agrippa sitzen und ihr seht, wie er hier sitzt, ja? Er stemmt eine Hand auf seinen Oberschenkel, so als würde er jeden Moment aufstehen wollen. Er hat sich nach vorne gebeugt. Er ist bereit, Paulus die Stirn zu bieten, oder? Als Paulus dies zu seiner Verteidigung vorbrachte, sprach Festus mit lauter Stimme, und hier sehen wir ihn: Paulus, du bist von Sinnen! Das viele Studieren bringt dich um den Verstand. Ja, Festus ist nicht gewillt, all dem, was Paulus gesagt hat, Glauben zu schenken. Und damit landen wir wieder bei der ursprünglichen Frage, die Paulus überhaupt erst am Anfang gestellt hat, oder? Vers 8, warum wird es bei euch für unglaublich gehalten, dass Gott Tote auferweckt? Was macht es schwierig zu glauben, Festus? Ganz einfach, weil es bedeuten würde, dass Jesus Anspruch hat. Wenn die Auferstehung wahr ist, dann weiß Festus, dass Jesus Anspruch hat. Auf die Herrschaft über sein Leben. Auf den einzigen Weg zu Gott. Wenn die Auferstehung stimmt, müssten wir alle Ansprüche Jesu akzeptieren. Und das macht es schwierig, das zu glauben. Das anzunehmen. Paulus aber lässt sich nicht einschüchtern. Auf die erste Reaktion, Paulus, du bist von Sinnen, reagiert er mit gesunder Nüchternheit und Bodenständigkeit. Er sagt, Hochedler Festus, ich bin nicht von Sinnen, sondern ich rede wahre und wohlüberlegte Worte. Der christliche Glaube lädt ein, nachzudenken. Wohl überlegt, Festus. Denk nach mit mir. Lass dich ein. Wohl überlegt. Wir dürfen unser Gehirn benutzen, wenn wir über den christlichen Glauben nachdenken. Kein blinder Glaube, sondern wohl überlegte Worte. Denk nach, Festus. Beachte die Indizien für die Auferstehung. Indizien wie zum Beispiel die Tatsache, dass das Grab am dritten Tag leer war und Jesus von mindestens 500 Leuten gesehen wurde. Denk nach, Festus. Eine kollektive Halluzination von 500 Leuten ist gar nicht möglich psychologisch. Es können nicht 500 Leute die gleiche Halluzination haben, die gleiche Wahnvorstellung. Das geht überhaupt nicht. Ja, und die Jünger hätten den Leichnam auch gar nicht stehlen können. Dazu waren sie viel zu feige. Und römische Soldaten haben das Grab bewacht mit ihrem Leben und mussten für das leere Grab auch mit ihrem Leben bezahlen. Ja, und niemand hätte an die leibliche Auferstehung einfach so geglaubt damals. Es sei denn, sie hätten es mit eigenen Augen gesehen. Ja, die Griechen dachten, dass alles Materielle böse ist und dass eine Auferstehung nur im Geist passieren kann, aber nicht im Leib. Das heißt, wenn du zu einem Griechen gegangen wärst und hättest gesagt, Jesus ist auferstanden, dann hätte der gesagt, bist du bekloppt? Auferstehung leiblich, geistlich, nicht leiblich. Ja, auch die Juden dachten, eine körperliche Auferstehung kann erst geschehen, wenn Gott sein Reich zur Vollendung bringt und alle gleichzeitig auferstehen werden, miteinander. Das, was die Juden geglaubt haben. Deswegen, wenn du einem Juden gesagt hättest, Jesus ist auferstanden, dann hätte der genauso gesagt, bist du bekloppt? Nur Jesus? Alle. Alle stehen gemeinsam auf. Niemand hätte an eine leibliche Auferstehung geglaubt damals. Es sei denn, sie wäre wirklich passiert. Und sie hätten Jesus gesehen, dass das Grab leer war und dass sein Körper wieder auferstanden war. Die ersten Zeugen waren ja übrigens Frauen. Und Frauen waren damals als Zeugen vor Gericht gar nicht zugelassen. Und wenn also die Nachfolger Jesu die Auferstehung tatsächlich nur erfunden hätten und sie hätten falsche Zeugen organisiert, um das zu bezeugen, sie hätten sicher nicht die Frauen genommen, um das zu tun, weil man den Frauen gar nicht zugehört hätte damals. Und außer den Frauen gab es aber noch über 500 Leute, die Jesus leiblich gesehen haben, schreibt Paulus in seinem Brief an die Korinther, nur 15 Jahre nach dem Ereignis. Schreibt Paulus das? Er schreibt an die Korinther, Jesus ist mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben. Von denen die meisten noch leben. Das heißt, Paulus hätte es sich niemals leisten können, etwas zu behaupten mit der Auferstehung, das nicht wahr war. Wenn es nicht gestimmt hätte. Jeder hätte die 500 noch damals befragen können. Stimmt es, was der Paulus da sieht? Und es muss gestimmt haben. Sonst wäre Paulus als Lügner entlarvt worden. Und das Christentum hätte jedwede Grundlage verloren. Dann haben wir auch noch Paulus' eigene Bekehrung. Eine der größten Beweise für die Auferstehung. Was sonst hätte Paulus wohl dazu veranlasst, von der Christenverfolgung abzusehen und genau das Gegenteil zu tun? Nämlich die christliche Botschaft zu bezeugen, und zu verkündigen unter Aufbringung seines eigenen Lebens. Und wie um alles in der Welt hätte die Gemeinde praktisch über Nacht entstehen können, aus einer Bande ängstlicher Jünger, wenn nicht Jesus wirklich auferstanden wäre. Wie um alles in der Welt konnten die Jünger ihr Leben für diese Wahrheit lassen, die Apostel, wenn es nicht tatsächlich geschehen wäre. Paulus, bist du von Sinnen? Nein, Festus. Wohl überlegte Worte. Meinung ist irrelevant. Gott hat objektiv geredet, objektiv gehandelt. Tatsache ist, dass wenn Gott Gott ist, dann ist sein Reden effektiv und eine Auferstehung möglich. Denk nach, Festus. Beachte die Indizien. Was ist mit dir, Agrippa? Der Agrippa sieht ein bisschen nachdenklich aus, gell? Der denkt nach. Der ist nicht schnell damit, Parole zu bieten. Was ist mit dir, Agrippa, der du das Judentum genau kennst? Du kennst die Hintergründe. Und Agrippa sagt zu Paulus in Vers 28, es fehlt nicht viel und du überredest mich, dass ich ein Christ werde. Agrippa kennt die Indizien. Er kennt die Hintergründe. Was fehlt? Was fehlt? Der Glaube. Der Glaube fehlt. Eine Entscheidung. Eine Entscheidung ist zu glauben. Wenn die Auferstehung real ist, dann ist das ganze Christentum real. Eine Entscheidung, das zu glauben, verändert dein Leben. Und zwar komplett. Was fehlt, ist die Bereitschaft, Vers 18 zu glauben bei Agrippa. Denn das ist der Grund für die Botschaft der Auferstehung, die Botschaft des Evangeliums. Nämlich damit sich bekehren von der Finsternis die Menschen zum Licht und von der Herrschaft des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen. Das ist der Kern des Christentums, der Kern des Glaubens. Damit Umkehr geschieht, von der Finsternis zum Licht, von der Herrschaft des Satans hin zur Herrschaft unter Gott. in der Vergebung der Sünden. Vers 18 ist die Antwort auf Vers 8, auf die Frage in Vers 8. Warum wird es bei euch für unglaublich gehalten, dass Gott Tote auferweckt? Warum halten das Leute für unglaublich? Weil sie sonst Vers 18 auch glauben müssen. Und das ist unsere Hürde. Dass wir zugeben, dass wir Bekehrung nötig haben. Umkehr, Vergebung und ein sich ganz hingeben an Gottes Herrschaft. Das ist gleichzeitig unsere größte Hürde, aber gleichzeitig auch unsere größte Hoffnung. Die Hoffnung, für die Paulus sich hier verantworten muss und für die er bereit war, sein Leben zu geben. Ja, wir wissen nicht, ob Agrippa am Ende geglaubt hat. Das ist hier nicht überliefert. Aber die Indizien sind da. Und die Frage, die uns der Lukas stellt, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, ist: Was glaubst du? Was machst du aus den Indizien? Was machst du aus Gottes Fingerzeig, aus seinem objektiven Reden und Handeln in der Menschheitsgeschichte? Die Auferstehung ist Gottes Siegel für die Wahrhaftigkeit Jesu Christi und damit des christlichen Glaubens. Und keine andere Religion hat auch nur ein annäherndes Siegel aufzuweisen, wie es das Christentum hat. Jesus ist auferstanden. Und das ändert einfach alles. Meinung ist irrelevant. Gott hat geredet, deutlich, klar, in der Auferweckung Jesu. Ich freue mich über Ostern. Ich freue mich über den Schokohasen, den ich heute noch schlachten werde. Über die Serie, über die Zeit mit Familie heute Nachmittag im Verwandtenkreis, auf das Suchen der Osternester, das ich heuer sehr, sehr gut verstecken werde vor meinen Kindern und vor all den guten Dingen, die wir genießen dürfen heute. Und ich hoffe, du freust dich auch. Ich hoffe aber, du freust dich vor allem über die Auferstehung. Die größte Freude ist es, den auferstandenen Jesus zu kennen. Er ist mein Retter, er ist mein Hirte und er führt mich in den Frieden mit Gott heute, morgen und immer. Ich glaube an Jesus Christus, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Und das ist nicht, wie das apostolische Glaubensbekenntnis endet. Enden tut es nämlich so: Ich glaube an Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Amen. Und das glauben wir, weil Jesus Christus lebt. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.